Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer ist mir gleich, spricht er. Wer will mich meistern? Wir wollen beten. Ja, Herr, dir ist niemand gleich. Und vergib es uns, dass wir uns oft unterfangen haben, dich nach unserem Bilde so harmlos und so lächerlich zu machen. Nun stehen wir vor dir, Herr, und du siehst unser Leben. Du siehst alle verborgene und offenbare Sünde. Und du siehst all unsere Einsamkeiten und Traurigkeiten und Nöte. Nun kommen wir zu dir, Herr Jesus, und legen das alles vor dich hin. All unsere Schulden, unsere Ketten und alles, was uns bedrückt. Nimm es alles, Herr, in deine Wunden hinein und erfülle uns mit deinem Geist und deiner Gegenwart und deiner Liebe. Und mach uns zu Menschen, die ein Segen sind in dieser argen Welt. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Da sagt Jesus in Matthäus 13, das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. So, nein, noch was halt. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben angefangen, die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland zu betrachten und die schließt mit den Worten, der Kämmerer wurde getauft von Philippus, da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, so heißt Apostelgeschichte 8, da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, scheiden und meiden tut weh. Abschied nehmen ist immer eine schmerzliche Sache. Und davon wissen unsere Volkslieder rührend zu singen. Ach, wie ist's möglich dann, dass ich dich lassen kann. Hab dich von Herzen lieb und so. Oder wenn zwei gute Freunde sind, die einander kennen, tetreté, nicht? Also die können nicht auseinander. Noch viel größer ist der Schmerz, wenn ein treu verliebtes Herz in die Fremde zieht. Nun ist leider so, dass unsere zynische junge Generation gar kein Verständnis mehr hat für die alten Volkslieder. Meine Versuche, sie noch mal einzuführen hier im WH, kann ich als restlos gescheitert betrachten. Die haben also nur Heiterkeit hervorgerufen. Trotzdem, nun, wir sind nicht mehr so sentimental, wie es da vorkommt, nicht? Wir sind kühler, heult kein Mensch mehr und so. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hat jeder sofort geheult, wenn irgendwas Rührendes geschah. Aber meine Freunde, trotzdem ist es heute noch so, dass Abschied nehmen eine schwere Sache ist. Namentlich, wenn es für alle Zeiten gilt, auf Nimmerwiedersehen. Und so eine Trennungsgeschichte wird in unserem Text erzählt. Da kommen zwei Menschen, die sich sehr nahe gekommen sind, für alle Zeiten, die sie auf dieser Erde leben, auseinander. Eine Trennungsgeschichte. Und ich muss sagen, bei dieser Trennungsgeschichte geht es sehr, sehr merkwürdig zu. Das ist eine der merkwürdigsten Trennungsgeschichten, die je geschehen ist. Sehen Sie, unser heutiger Text, das ist eine von jenen häufigen Bibelstellen, die dem unerleuchteten Vernunftmenschen ein Ärgernis sind. Es gibt eine Menge Bibelstellen, da sagt der unerleuchtete Mensch, der seine Vernunft folgt, da kann man wieder mal sehen, Widersprüche und was ist das für eine komische Sache. Und das sind genau die Bibelstellen, die einem erleuchteten Menschen, einen, der einen Geist Gottes hat, der den Herrn Jesus angehört, das ist eine von den Stellen, die einem solchen Menschen besonders froh machen. Was der Welt eine Torheit ist, ist den Kindern Gottes köstlich. Denn es ist eine von den Stellen, die zeigt, wie mit Jesus wirklich etwas ganz, ganz Neues in diese Welt hereingekommen ist. Wie mit Jesus, dass ich so sage, ich erkläre es gleich, die ewige Welt Gottes in diese dreidimensionale, kümmerliche Elends- und Sündenwelt hereingebrochen ist. Das wird an solchen Stellen deutlich. Darum freue ich mich, Ihnen diese Bibelstelle auszulegen. Wir überschreiben den Text und die Predigt eine merkwürdige Trennung. Ich darf noch mal vorlesen. Da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, wo der Philippus den Kämmerer getauft hatte, rückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Eine merkwürdige Trennung. Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, diese Trennung wurde durch höhere Gewalt herbeigeführt. Ich fürchte, es sind viele hier, die kennen die Geschichte nicht recht. Ich will sie kurz skizzieren. Die Geschichte erzählt von einem äthiopischen Fürsten. Äthiopien war damals ein großes afrikanisches Reich, das bis zum den Sudan mit umfasste. Das heutige Reich des Haile Selassie und so weiter, nicht? Ein Fürst aus diesem großen afrikanischen äthiopischen Reich, ein Farbiger, ein Eunuch, war erfüllt von dem Verlangen, ich will Frieden mit Gott. Ich bin überzeugt, dass es tausende von Menschen gibt, die nicht riskieren, in so einen Gottesdienst zu kommen und ihr Herz schreit nach Frieden mit Gott. Nun, dieser Mann hat sich nicht gescheut, das offen zu sagen. Und er hat unsägliche Mühe auf sich genommen, um Frieden mit Gott zu finden. Er ist bis nach Jerusalem gereist. Und auf der Rückreise von Jerusalem stößt auf den Befehl Gottes ein schlichter Jesuszeuge zu ihm, der Philippus. Der setzt sich zu ihm in seinen offenen Reisewagen und der führt ihn unter Jesu Kreuz, wo die Offenbarung der Liebe Gottes ist, wo Vergebung der Sünden, wo das Versöhnungsopfer mit Gott ist. Er führt ihn unter Jesu Kreuz. Und dieser äthiopische Fürst kommt zum Glauben an Jesus. Die inneren Augen werden ihm aufgetan. Und er gibt sich, er liefert sich Jesus aus mit einem entschlossenen Schritt. Und das endigt damit, dass der Reisewagen Halt macht, der ganze Reisetross, dass die beiden aussteigen bei einem Teich und der Philippus den Kämmerer tauft. Wie das in der Urchristenheit war, er wurde untergetaucht, sein altes Leben ist vergangen, er taucht auf, fangt mit Jesus ein neues Leben an. Wie müsste nun, meine Freunde, ich denke, Sie haben doch ein wenig Fantasie, wie müsste nun nach Ihrer Vernunft die Geschichte weitergehen? Ich will Ihnen mal sagen, wie ich mir das ausgedacht habe, wie die Geschichte notwendig weitergehen muss. Wie Tauf vollzogen ist und die beiden sitzen wieder im Wagen, da sagt der Kämmerer aus dem Mohrenland, dieser äthiopische Fürst, also mein lieber Philippus, jetzt lade ich dich herzlich ein, fahr mit mir nach Äthiopien. Du bist mein Gast. Sieh mal, das ist notwendig. Ich muss noch so viel lernen, die ganze Nacharbeit. Ich habe keine Ahnung noch. Ich habe ja gerade erst von Jesus gehört. Ich muss noch viel lernen. Und dann, Philippus, ich habe die Möglichkeit, dich der gewaltigen Königin Kandace vorzustellen. Die wird dir sehr Türen auftun, dass du das Evangelium in Äthiopien verkündigen kannst. Der afrikanische Erdteil tut sich dir auf. Evangelisationsmöglichkeiten, mein lieber Philippus. Ich meine, du fährst mit mir nach Äthiopien. So muss die Geschichte weitergehen, ne? Von der Bibel geht immer alles anders, als wir denken. Das ist großartig da dran. Kriminalromane können Sie auf der ersten Seite wissen, wie es hinten ausgeht. Nicht mehr, aber bei der Bibel nicht. Der arme Kämmerer kommt gar nicht dazu, diese schöne Rede zu halten. Denn ehe der Philippus mit ihm in den Wagen einsteigen kann, so heißt es hier, atemberaubender Satz, rückt der Geist des Herrn den Philippus hinweg. Jetzt, was ist das für eine Sache? Hat er sich ein bisschen schnell davon gemacht? Nein, nein. Sehen Sie, im griechischen Text, Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, steht, da, wo Luther rückte hinweg übersetzt hat, ein Wort, das ist viel stärker. Entführte der Geist Gottes den Philippus. Er raubte ihn. Also das Wort, das da steht, das heißt entführen, rauben, wegreißen. Der Geist Gottes entführte den Philippus. Es heißt im nächsten Vers, den lesen wir noch miteinander, dass er in der Gegend von Asdod auftauchte. Das ist also von der Taufstelle nach meiner Schätzung etwa 80 Kilometer entfernt. Ne? Sie haben eben noch in Essen gesprochen, um einmal ist der andere in Köln. So, was sagen Sie dazu? Sehen Sie, in Amerika, in den USA, ist eine neue Form von Literatur aufgekommen. Man nennt sie, nun Sie wissen, ich kann nicht Englisch und ich will also gar keinen meinen Jungs gar nicht einen Spaß machen, hier was verkehrt auszusprechen. Ich übersetze es gleich, nicht wahr? Dafür kann ich Hebräisch, ja. Also man bezeichnet diese Literaturgattung etwa als wissenschaftliche Fiktionen, wissenschaftliche Utopien. Da versuchen also technisch begabte Schriftsteller etwa mal auszudenken, was für Möglichkeiten enthalten sind in unseren neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also ich will sie mal deutlich machen. Sehen Sie, wir haben heute zum Beispiel einen völlig neuen Zeitbegriff. Die ist nichts Absolutes, die Zeit. Und nun kommt, ich habe also neulich so ein paar von diesen kleinen Geschichten gelesen. Da ist ein Forscher, dem gelingt es, sich aus der Zeit abzusetzen. Er kann also plötzlich im Jahr 20.000 auftauchen oder im Jahr 5 nach Christi Geburt. Er kann mit der Zeitmaschine außerhalb der Zeit gehen. Eine großartige Idee, nicht? Das werden wir sicher neu erfinden. Sehen wir mal nach, wie das mit dem Cäsar war und so. Oder wir haben einen völlig neuen Raumbegriff. Wir wissen, dass der Raum nichts Absolutes ist. Das ist etwa ein Forscher, dem gelingt es, die Sperre des dreidimensionalen Raumes, in dem wir leben, zu durchbrechen. Er kann in eine andere Dimension gehen. Das heißt, für seine Freunde verschwindet er nun auf einmal. Eine köstliche kleine amerikanische Novelle, die ich neulich las, wo ein paar Kinder in ihrer Einfalt das entdecken und vor den Augen ihrer Eltern in die andere Dimension abhauen. Die Eltern rufen, die Kinder sind nicht mehr da, nicht? Diese wissenschaftlichen Utopien, das sind also nicht Dinge, die sich einfach einer aus den Fingern saugt, sondern aufgrund dessen, was die heutige Wissenschaft weiß, mit ihren neuen Zeit- und Raumbegriffen, weitergedacht. Meine Freunde, unsere Geschichte gehört eigentlich in diese Literaturgattung der wissenschaftlichen Utopie. Der Geist des Herrn entführte den Philippus und er war auf einmal ein Astort. Ich könnte es so ausdrücken, mein Freund Rohrbach, dessen Schriftchen ich eben empfohlen habe, würde Ihnen an dieser Stelle sagen, meinem naturwissenschaftlichen geschulten Verständnis von heute macht solch eine Geschichte keine Schwierigkeiten, vor der unsere Großväter sich entsetzt haben. Nun, das ist für uns nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass der äthiopische Fürst in diesem Augenblick begriff, dass er jetzt einem Herrn gehört, der gewaltig verfügt über Menschen und über Raum und Zeit. Wir sind Gefangene von Raum und Zeit. Wir sind Gefangene von Raum und Zeit. Das ist eine große Narrheit zu glauben, dass wir die gesamte Welt, die wir mit unseren Sinnen erkennen können. Unser Herr, der erhöhte und auferstandene Herr Jesus Christus, verfügt über Raum und Zeit. Sehen Sie, wir sind gebunden an Raum und Zeit. Wir können immer zwar ja nur an einem Fleck sein. Nicht, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, können wir nicht zu Hause sein, am Frühstückstisch. Und wenn wir am Sportplatz näher sind, können wir nicht im BH sein. Wir können an einer Stelle sein. Jesus verfügt über den Raum. Er ist außerhalb der Raumbindung. Mein Heiland ist in diesem Augenblick ganz gewiss ebenso hier, wie er, nun sagen wir, bei einem armen chinesischen Christen ist, der um seines Glaubens willen im Gefängnis sitzt. Jesus ist nicht gebunden an den Raum und nicht gebunden an die Zeit. Wir können nur jetzt gerade hier leben, diesen Augenblick. Wir können nicht mehr erleben, was gestern war, können nicht mehr erleben, was morgen sein wird. Jetzt. Jesus steht außerhalb der Zeit. Darum kann er sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sehen Sie, etwas davon ging dem Kämmerer auf. Ich verstehe, dass hier heißt, er zog seine Straße fröhlich. Er hat auf einmal begriffen, es gibt eine sehr wirkliche Welt Gottes. Eine ewige Welt Gottes. Und in Jesus ist diese uns unfassbare Welt Gottes hereingebrochen in unsere dreidimensionale Welt. Ja, mehr! Ich, der arme äthiopische Fürst, ich Heide, bin durch Jesus Bürger dieser ewigen Welt geworden. Mein Name ist eingeschrieben in den Listen der ewigen Welt. Und der König dieser ewigen Welt ist mein Heiland, mein Erlöser, mein Freund, mein Bruder. Er zieht seine Straße fröhlich, kann ich gut verstehen, denn er weiß, dieser Herr, der an Philippus hinwegrückt, weil er souverän über Raum und Zeit verfügt, dieser Herr wird ebenso in Äthiopien sein, wie er hier war, als Philippus mit mir sprach. Ich werde im Heidenland ihn finden und ihm so nah sein, wie man in Jerusalem oder Essen oder sonst wo ihm ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Es gibt keine Stelle in der Welt, es sei denn eine Stelle des Schmutzes oder Sünde. Da geht er nicht mit ihm. Aber sonst gibt es keine Stelle in der Welt, wo nicht Jesus eine Handbreit neben ihnen ist und sie ihn festhalten dürfen im Glauben. Dies ist das Erste. Eine merkwürdige Trennung. Die höhere Gewalt führt sie herbei. Der Geist des Herrn rückt den Philippus sie weg. Aber damit bin ich schon ans Zweite gekommen. Die Zweite will ich überschreiben, trotz der schmerzlichen Trennung fröhlich. Also, nicht wahr, wenn meine Frau nicht Abschied nehmen, dann bricht uns das Herz. Wenn ich so in Ferienlager fahre, das ist sehr schmerzlich. Und wenn man gar auf Nimmerwiedersehen Abschied nehmen müsste, meint ihr, wäre traurig, wenn ich abhaute und käme nie wieder? Nicht? Ja, probieren wir es mal aus, gelegentlich. Das Scheiden und Meiden tut weh, oder ach, wie es möglich dann, dass ich dich lassen kann. Nicht, es gehört, das können Sie in Krankenhäusern studieren. Das können Sie in Krankenhäusern studieren. Wie Abschied nehmen auf Nimmerwiedersehen schmerzlich ist. Nicht? Da in den Stationen, wo es Sterben heißt, da können Sie immer wieder Menschen sehen mit verweinten Augen. Abschied nehmen für immer. Und es sind Menschen hier, die vielleicht von einem sehr lieben Menschen so Abschied nehmen mussten und etwas wissen davon, von dem tiefen, tiefen, tiefen Schmerz, den das hervorruft. Und darum ist es gerade so unfassbar, dass hier steht, der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Der hat doch diesen Philippus lieb gehabt. Bitte Sie, ein Leben lang hat er Frieden mit Gott gesucht. Und dann kam dieser schlichte Jesus-Jünger. Und hat ihm gesagt, ich weiß, wie man Frieden mit Gott bekommt. Und dann hat er ihn unter Jesu Kreuz geführt, ihm das gezeigt. Hat ihm gezeigt, wie man Vergebung seiner Sünden bekommt. Wie man das macht, dass man sich Jesus ausliefert und mit ihm den seligen Tausch macht. Dann nimm mein verfehltes Leben, meine Sünde, meine Schuld, meine Ketten und gib mir deine Gotteskindschaft und deinen Frieden. Ach, alles, was sein Herz begehrt hatte, hat ihm der Philippus vermittelt. Und ich bin überzeugt, dass er diesen Mann, der durch den er so gesegnet worden ist, unendlich lieb gehabt hat. Und plötzlich wird er von ihm weggerückt. Er kann noch nicht mal richtig Abschied nehmen. Man möchte auch wenigstens noch die Hand drücken, nämlich, das war nicht Deutsch, aber immerhin nicht. Man will doch mal die Hand drücken. Man will doch mal sagen, schreibe auch mal und ich wünsche dir Gottes Segen für dein weiteres Leben und all diese Wichtigkeiten, die man beim Abschied zu sagen pflegt, nicht wahr? Er kommt nicht mal dazu, sich bei ihm zu bedanken. Ein bisschen grausam. Ehe er überhaupt noch ans Abschied nehmen denken kann, wird der Philippus von ihm weggenommen. Und da könnte ich mir doch vorstellen, dass dieser äthiopische Fürst jetzt etwas betreten, etwas traurig weiterfährt und sagt, ja, wie soll er mit mir werden? Ich habe einen Anfang gemacht, aber wer kümmert sich um mich? Ich soll im Heidenland Christ sein. Wie sieht das überhaupt aus? Ich habe keine Ahnung. Das wird doch alles nichts. Nichts dergleichen. Er zog aber seine Straße fröhlich. Meine Freunde, das ist eine außerordentlich wichtige Geschichte und ich könnte anders reden, um Ihnen das deutlich zu machen. Was hier gesagt ist, da ist ausgesprochen, der äthiopische Fürst hatte Jesus gefunden. Und nun kann er fröhlich seine Straße ziehen, auch wenn Philippus weg ist. Dass ich es mal roh sage, er kann auf sämtliche Seelsorger verzichten, weil er einen Heiland hat. Er kann auf sämtliche Pastoren verzichten, weil er einen Heiland hat. Nicht auf Gottes Wort, denn den Propheten Jesaja nicht. Ist da einer umgekippt? Ja, das kommt vor. Mama. Müssen wir eben einen kleinen Vers singen, kommen Sie. Was hat man für... So seine Straße fröhlich. Er kann auf den Seelsorger verzichten, weil er Jesus gefunden hat. Das steht hier. Das ist etwas hart gesagt. Und dahinter steht eine Menge von selbstständigem Christenstand. Jesus allein ist wichtig. Es gibt eine Menge Menschen, die uns lieb sind. Aber wichtig für unser Leben ist allein Jesus. Das hat der Kämmerer begriffen. Und darum zieht er seine Straße fröhlich. Sie werden denken, das sagt der Pastor von der Kanzel, das meint er nicht ernst. Das ist doch übertrieben. Meine Freunde, dann ist die Bibel gelogen, wenn das übertrieben ist. Und die ist nicht gelogen, die ist lautere Wahrheit. Für unser Leben ist wichtig Jesus, der am Kreuz für uns starb und auferstanden ist von den Toten. Der Herr Jesus selber hat das einmal mit unerhörter Deutlichkeit gesagt. Bitte nehmen Sie das in sich auf. Wer Vater und Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Ein Kaufmann sieht aus, eine köstliche Perle zu suchen, und als er eine findet, verkauft er alles, um diese eine zu erstehen. Das hat der Kämmerer begriffen. Darum zieht er die Straße fröhlich. Er hat die köstliche Perle. Er hat den Heiland. Da ist gering, dass er nicht mehr Abschied nehmen kann vor Philippus. Das ist eine erstaunlich große Sache. Aber meine Freunde, sehen Sie, es ist so, dass der Kämmerer auch erlebt, wie Jesus jede Lücke ausfüllt. Ich habe keinen Zweifel, dass der Kämmerer aus dem Mohrenland Momentenschmerz empfunden hat, mein Seelsorger, mein Freund ist weg. Aber im nächsten Augenblick füllt Jesus diese Lücke aus. Sehen Sie, damit bin ich bei einer Sache, die mich sehr bewegt. Ich erlebe immer wieder als Pfarrer, wie ich in Häusern komme, wo der Tod eine Lücke gerissen hat. Da hat ein Mann seine Frau verloren. Oder ein Eltern ein Kind. Oder ein Frau und Mann. Also der Tod reißt eine Lücke. Und dann empfinde ich in so einem Augenblick bei den Leuten, wie ein riesiger Schmerz ist, diese Lücke, die kann niemand ausfüllen. Und nun sage ich, für einen Menschen, der sich nie zu Jesus bekehrt hat, gibt es auch keinen Trost. Ich bin im Krieg in Häuser gegangen, wo der Sohn gefallen war, wo Frauen schrien. Ich habe gesagt, für sie gibt es keinen Trost. Trösten Sie mich, kein Trost, solange Sie keinen Heiland haben. Mag sein, dass ein Pfarrer versucht, mit irgendwelchen salvadrischen Reden Trost zu geben. Eine Welt hat ohne Jesus hat keinen Trost. Aber wo Jesus ist in einem Menschenleben, da lebt man im Trost. Für den Kämmerer ist es schwer, da ist eine Lücke gerissen. Aber Jesus füllt sie aus. Jesus füllt sie aus. Und ich rede hier also ernsthaft aus Erfahrung jetzt. Kann ich Ihnen sagen. In solchen Augenblicken, wie der Schmerz in Menschenleben kommt, da wird es deutlich, wie anders das Leben eines Menschen mit Jesus ist, als das Leben eines Weltmenschen. Jesus füllt alle Lücken in unserem Leben aus. Wenn du liebe Menschen verlierst, oder dein Geld verlierst, oder Gesundheit verlierst, Jesus füllt jede Lücke aus. Es gibt ein schönes Lied im württembergischen Gesangbuch, da heißt es, manches Herz, das nicht mehr da, geht uns freilich innig nah. Aber, liebe Jesus, wir sind dein und du willst uns alles sein. Das erfährt der Kämmerer aus dem Mohrenland, Jesus ist ihm alles geworden, darum zieht er seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Ach, vielleicht kann ich es einfach so sagen. Wo man den Heiland findet, da wird ein Mensch fröhlich. Das hat seinen tiefen Grund. Wissen Sie, unser Leben ist traurig, nicht wegen Zahnschmerzen oder weil eine böse Nachbarin da ist oder weil wir Sorgen haben, sondern unser Leben ist im Grunde traurig, weil wir heimlich Schuld mit uns schleppen. Schuld, Sünde ist eine Wirklichkeit, eine Last, eine verborgene Last. Kann einer sagen, ich habe gar keine Sünde? Sünde ist Realität, Wirklichkeit, eine schwere Last. Und Jesus, der am Kreuz hing, schenkt Vergebung der Sünden. Und darum kommt mit Jesus ein endliche Freude ins Leben. Wo Vergebung der Sünden ist, sagt Luther, da ist Leben und Seligkeit. Das ist ja einfach eine Erfahrung, wenn Menschen hier sind, die wirklich wie der Kämmerer Jesus Eigentum geworden sind und er ist ihr Heiland geworden. Die wissen was davon. Mit ein bisschen Christentum, da wird kein Mensch fröhlich. Nicht? Durch Kirchensteuerzahlen ist noch nie ein Mensch fröhlich geworden. Dass man seine Kinder taufen lässt und konfirmieren lässt, dadurch ist noch kein Mensch fröhlich geworden. Ernsthaft nicht, nicht? Dass an Herrgott glauben, das hat noch keinen Menschen froh gemacht. Aber es ist etwas, das Heiland sein, ich dein, o Jesu, und du mein, in Wahrheit sagen können. Da wird das Herz überschwänglich fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich. Aber ich muss noch kurz das Letzte sagen. Eine merkwürdige Trennung, durch höhere Gewalt herbeigeführt, trotz der Trennung fröhlich. Ich muss eben noch die Frage aufwerfen, warum ist der Heilige Geist so grausam? Also wenn ich zu sagen gehabt, warum ist der Heilige Geist so grausam? Wenn ich zu sagen gehabt hätte, hätte ich gesagt, lieber Heiliger Geist, dann lass die beiden erstmal Abschied nehmen miteinander. Nee, die haben sich noch viel zu sagen. In einer halben Stunde kannst du den Philippus immer noch nach Astort bringen. Lass den Zug noch einen Moment anhalten. Aber der Heilige Geist kümmert sich auch um meine Ratschläge offenbar nicht, nicht? Ehe sie Abschied nehmen, wird der Philippus weggerissen. Eine ähnliche Geschichte kennen wir im Alten Testament bei Propheten, die so jenseits von Raum und Zeit plötzlich entführt werden. Warum ist der Heilige Geist so grausam? Dass er den beiden nicht mal mehr ermöglicht, Abschied zu nehmen. Das steht hier nicht. Es wird zumindest hier deutlich, dass Christentum keine sentimentale Angelegenheit ist. Nicht? Nicht in Sache von ein bisschen Gefühl, Emotionen. Warum ist der Heilige Geist so grausam, dass er die nicht mal Abschied nehmen lässt? Das steht hier nicht direkt, aber aus dem Ganzen der Bibel können wir uns das entnehmen. Ich will es Ihnen deutlich machen, indem ich Ihnen ein Wort zitiere, das Paulus an seinem jungen Freund Timotheus geschrieben hat. Da schreibt er, vielleicht trifft sie das Wort, sie lernen immerdar und können nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das schildert er eine Sorte von Leuten. Sie lernen immer da und können nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist nicht nur von Theologen gesagt, die 15 Semester vielleicht studieren und noch nie Erkenntnis der Wahrheit gefunden haben. Sondern diese Sorte von Menschen wimmeln haufenweise rum. Man läuft von einem Seelsorger zum anderen, von einem Prediger zum anderen. Immer daran lernen, aber noch nie gesungen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ich nicht wert. Man lernt immer da, aber noch nie gesungen, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, woanders als in Jesu Wunden. Da ruht er vor der Zeit der Welt. Paulus sagt in dem Brief auch, woran das liegt. Sie sind umgetrieben von ihren Lüsten. Man ist immer mit christlichen Problemen beschäftigt, immer christlich interessiert, aber kommt nicht zu einem Bruch mit seiner Sünde, kommt nie zu einem wirklichen Überschreiten der Grenze. Und nun saust man von einem Seelsorger zum anderen, von einer Organisation zum anderen, von einem Prediger zum anderen, klammert sich an irgendeinen, spricht sich mit dem aus, problematisiert mit jenem und kommt nicht zum Leben, das in Jesus erschienen ist. Wenn solchen Leuten in Philippus weggenommen wird, dann kippen sie gleich, kommen sie wieder völlig heilen. Und jetzt möchte ich mal fragen, wenn plötzlich jetzt in Deutschland keine Predigt mehr gäbe, wer von ihnen bliebe Christ? Wer von ihnen bliebe Jesus-Jünger? Sehen Sie, es kommt Gott drauf an, Menschen so zu Jesus zu ziehen, dass sie im Glauben auf eigenen Füßen stehen können. Ein Baum wird stark, nicht indem man ihn dauernd stützt, sondern im Sturm. Und der Herr nahm dem Kämmerer den Philippus hinweg. Jetzt wird's deutlich, ob er immer zu lernt und kann nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, oder ob er gegründet ist im Heil Jesu Christi. Und er war darin gegründet, darüber sprechen wir noch in 14 Tagen. Er war darin gegründet. Und nun habe ich einen Herzenswunsch, Gott schenke uns in Essen so gegründete Christen, die nicht mehr sich da und dort und dort und dort anlehnen müssen, sondern die unter Jesu Kreuz ihr Heil so gefunden haben, dass sie es nicht nötig haben, dass man ihnen dauernd zuredet, nachläuft, stützt, sondern die für andere in dieser schwankenden Welt ein Halt werden. Wir wollen beten. Ach Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um uns wirklich ein neues Leben zu geben. Nicht nur Spuren davon, nicht nur kleine Strahlen davon, sondern du willst alles neu machen. Mach in unserem Leben alles neu, Herr. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 258, ich habe den dritten Vers, seliger sie, den dritten Vers singen.
Gemeinsam singen Lied 7, Anhang 67, den ersten Vers. Und jetzt wollen wir miteinander beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.